Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena und einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Ja, wer in den letzten Wochen wahrscheinlich so um 20.15 Uhr mal den Fernseher eingeschalten hatte oder genauer gesagt ZDF, ist wahrscheinlich über den Film Blackout gestolpert oder hat vielleicht sogar das gleichnamige Buch gelesen, was übrigens sehr spannend ist, wer es noch nicht gemacht hat, Buch lesen oder Film anschauen mit Moritz, bleibt treu. Und wir widmen uns heute nicht dem totalen Blackout, sondern ich würde jetzt sagen einer Art, Stromverlust, nämlich der Dunkelflaute. Und was bedeutet der Begriff? Was passiert da eigentlich, wenn in Deutschland jetzt über mehrere Tage oder gar Wochen vielleicht sogar gar nicht die Sonne scheint oder auch kaum Wind weht? Was steckt dahinter und wie wahrscheinlich sind denn solche Phasen? Und wie können wir unsere Energiesysteme darauf vorbereiten? Um diese Fragen auch besser einordnen zu können und auch einen Hintergrund zu bekommen, haben wir heute einen Experten eingeladen mit einem sehr fundierten Systemwissen, nämlich Professor Dr. Ingenieur Christian Rethans vom IE3-Institut an der TU Dortmund. Und Christian, du forschst ja seit ein paar Jahren schon an intelligenten Energiesystemen. Hallo und schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüße dich.
Um noch ein bisschen tiefer einzusteigen, woher du kommst und wie dein Wissen ist, wer bist du und woran arbeitest du und was hat die Dunkelflaute mit dir zu tun?
Ja, also ich bin Elektroingenieur, war erst in der Industrie, habe in der Schweiz und in China gearbeitet und bin jetzt seit, wie ich festgestellt habe, 18 Jahren an der TU Dortmund. Und wir beschäftigen uns mit den Energiesystemen der Zukunft und die sind überwiegend elektrisch und da haben wir dann auch das elektrische Netz oder eben die Netze auf den unterschiedlichen Ebenen, die es gilt, stabil zu halten. Und das ist natürlich das, was wir so tun, die Integration erneuerbarer Energien. Es muss alles stabil sein, es soll wirtschaftlich sein, es soll umweltfreundlich sein und alle Fragen, die sich darum ranken, versuchen wir in unserer Forschung abzubilden.
Sehr cool. Dafür sind wir auch heute hier, weil ich glaube, ich habe einen Teil dieser Fragen selber und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen starten wir doch gleich mal direkt rein. Ich weiß gar nicht, ob jeder wirklich so weiß. Dunkelflaute, was ist das für ein Begriff? Das Wort, finde ich, klingt erstmal sehr dramatisch auch. Kannst du es einordnen für uns? Also was bedeutet eine Dunkelflaute und wie häufig kommt sowas eigentlich in Deutschland vor?
Ja, also von Dunkelflaute spricht man einfach, wenn die Sonne nicht scheint, also es muss nicht unbedingt Nacht sein, es kann auch im Winter sein, wenn also nur eine sehr geringe Einstrahlung der Sonne stattfindet und wenn gleichzeitig der Wind nicht weht. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, im Winter sehr eiskalte Wetterlagen, manchmal so auch klirrende Wintertage, wo also in größeren Bereichen in Deutschland oder auch darüber hinaus in Europa eben kein Wind weht. Und dann haben wir natürlich mit den erneuerbaren Energien ein Problem. Die Photovoltaik speist kaum oder gar nicht ein. Der Wind weht nicht, die Windkraftanlagen stehen. Und dann haben wir eben auf der elektrischen Seite also einen massiven Einbruch von erneuerbaren Energien. Da können wir noch so viele hinstellen an Windkraftanlagen, die produzieren einfach nichts. Und dann spricht man eben von der Dunkelflaute. Und wenn man sich jetzt Wetterdaten anschaut, so der letzten Jahrzehnte, dann wird man feststellen, dass immer wieder Zeiten auftauchen in diesen Wetterjahren, die so 2, auch 3 Wochen lang sind, wo wir diese Situation haben. Also im Wesentlichen Winter und Windstille in großen Bereichen. Und das ist natürlich auch so, wenn man sich das räumlich anguckt, an bestimmten kleineren Orten ist das dann eben ja sehr ausgeprägt. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel auf ganz Deutschland gucke, so ein bisschen Wind weht dann doch immer häufig irgendwo, aber es ist wirklich marginal, sodass man dann sagt, also die erneuerbaren Energien speisen also wirklich nur so ganz wenige Prozent von dem ein, was sie könnten. Und das ist natürlich dann die Frage, wie geht man im Energiesystem damit um? Was macht man dann?
Und also danke für die Erklärung. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass, was ich jetzt im Intro gesagt hatte mit Blackout, das sind, glaube ich, die meisten wissen jetzt schon, was ein Blackout bedeutet, was es ist, aber nicht genau, was eine Dunkelflaute ist und wie wir das eigentlich auch unterscheiden voneinander. Christian, wie häufig passiert denn das in Deutschland? Also du hast es gerade gesagt, gar kein Wind haben wir eigentlich nie, aber halt eben Wind nicht stark genug. Wir haben auch immer wieder super Regentage, wie vielleicht jetzt momentan. Wie häufig passiert sowas?
Also diese wirklich langen Dunkelflauten, so 2-3 Wochen, da geht man immer schon davon aus, das kann so einmal im Jahr irgendwann im Winter, Januar, Februar irgendwo mal auftauchen. Und es geht natürlich immer darum, die längsten Zeiten zu überbrücken. Alles, was kürzer ist, nachts ist es sowieso jede Nacht dunkel und wenn dann auch nicht der Wind weht und das nur für ein paar Stunden ist, dann hat man natürlich auch eine Dunkelflaute, aber die ist natürlich zeitlich kürzer und einfacher zu überbrücken als eben diese maximalen Zeiten. Und bei den Dunkelflauten versucht man natürlich immer herauszufinden, was sind so diese maximal langen Zeiten, die man pro Jahr erwarten kann oder auch vielleicht alle mehrere Jahre nur mal, weil das eben der kritische Zeitpunkt ist, wo wir eben dann damit rechnen, keine Erneuerbaren für vielleicht 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen. Und dann muss man sich ja immer überlegen, was passiert, damit das Licht nicht ausgeht. Weil wenn keine anderen Ersatzkraftwerke da sind, wenn der Strom von nichts anderem herkommt, dann wird es natürlich im wahrsten Sinne des Wortes dunkel, weil dann würden wir natürlich irgendwo in den Blackout laufen oder wir müssten, um nicht ganz so dramatisch das zu sagen, vielleicht auch zum Beispiel einfach ein paar Fabriken abschalten. Aber das ist natürlich in einem Staat, wo wir als Wirtschaftsnation, das ist natürlich schon eine sehr unangenehme Angelegenheit. Man will ja nicht wegen Strommangel etwas abschalten. Und auch für Privatkunden wäre das natürlich unangenehm. Also von daher ist immer so diese Auslegung, diese kritischen Zeiträume. Und das sind so diese 2-3 Wochen, die eben vielleicht einmal im Jahr auftauchen, vielleicht nur alle 2 Jahre. Aber mit denen halt durchaus zu rechnen ist.
Das heißt, Christian, also es ist ja dann doch nicht ganz so ein super seltenes Problem. Aber wie hoch ist denn jetzt das Risiko? Also wie viel Strom fehlt uns denn dann konkret in solchen Phasen?
Ja, also wenn wir jetzt das auf Deutschland beziehen, dann gibt man eigentlich immer die Leistung an, die Kraftwerksleistung, die man braucht in einem Moment. Und wenn ich natürlich eine bestimmte Leistung über eine bestimmte Zeit beziehe, wird daraus die elektrische Energie. Umgangssprachlich redet man natürlich einfach von Strom. Die Stromversorgung ist gesichert, aber eigentlich ist es die elektrische Leistung. Und wenn man das so ein bisschen in Zahlen fasst, also wir haben im Winter irgendwo heute eine Spitzenleistung von 80 Gigawatt. Das ist so das, was in Deutschland auftritt. Und es kann also sein, dass wir zum Beispiel Wasserkraftwerke liefern so einen gewissen Bodensatz. Dann kommen bestimmte zum Beispiel Biogasanlagen, die auch dann Wärme und Strom erzeugen. Und das ist vielleicht so ein Bodensatz vielleicht von 10 Gigawatt, also 10 aus 80. Und dann kommen die Erneuerbaren. Da haben wir also über 100 Gigawatt installiert. Aber in diesen Dunkelflauten kommen da 2, 3, 4, 5 Gigawatt raus, also quasi nichts. Und dann hätten wir eben aus Wind, aus Photovoltaik plus Wasserkraft und Biomasse vielleicht 15 Gigawatt, vielleicht 20 Gigawatt. Wir brauchen aber 80. Und das ist das, was fehlt. Und das ist auch die Dramatik, wenn wir keine konventionellen Kraftwerke haben, die dann einspringen, dann fehlt einfach Leistung. Und dann kann man eben diesen Bedarf nicht decken. Und dann müsste man eben Stadtviertel oder Fabriken am Ende abschalten. Jetzt haben wir natürlich heute nach wie vor noch Kraftwerke stehen. Wir haben noch Kohlekraftwerke, wir haben auch Gaskraftwerke und so weiter. Die fangen das auf. Aber wenn wir einfach aus zu vielen Kraftwerken aussteigen, wenn wir sagen, ach, wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen, wir wollen einfach die Kohlekraftwerke abschalten, dann wird das irgendwann knapp. Und das ist dann die Gefahr, wo man halt wirklich eine sehr saubere Systemplanung machen muss, dass man also nicht zu schnell Kraftwerke abschaltet, sondern immer Ersatzkraftwerke benötigt.
benötigt. Und Christian, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Die neue Regierung plant ja den Zubau von diesen, also von Gaskraftwerken bis zu 20 Gigawatt. Das heißt aber, wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, könnte das schon eine gewisse Sicherung und Sicherheit geben in Dunkelflauten.
Ja, unbedingt. Also wir, wie gesagt, wir müssen immer gucken, dass wir also zwischen dem, was aus den Erneuerbaren, das bisschen, was während Dunkelflaute kommt, und dem, was man leistungsmäßig wirklich insgesamt haben will, dass das durch Kraftwerke abgedeckt ist. Und das sind heutzutage eben Braunkohlekraftwerke, die wir nicht mehr haben wollen, weil eben starke CO2-Emittenten, Steinkohlekraftwerke, importierte Steinkohle und eben Gaskraftwerke, da aber auch überwiegend eben mit importiertem Gas, früher aus Russland, heute Fracking-Gas aus den USA. Aber in Summe muss das diese Leistung bringen. Und für jedes Kohlekraftwerk, was wir abschalten wollen, brauchen wir auf der anderen Seite dann zum Beispiel ebenso ein Gaskraftwerk. Langfristig sollen die mit Wasserstoff laufen, aber übergangsweise werden die mit Erdgas laufen. Und das sind eben genau diese Gaskraftwerke, von denen die Regierung eben spricht. Die letzte Bundesregierung und die aktuelle neue Regierung hat das ja sehr schnell wieder aufgenommen, dass wir also 20 oder auch 30 Gigawatt neue Kraftwerke brauchen, um aus der Kohle, aus den Kohlekraftwerken auszuschalten. Also aktuell haben wir nicht zu wenig Kraftwerke, nur wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten wollen, brauchen wir eben andere Kraftwerke, und Gaskraftwerke sind umweltfreundlicher als eben Braunkohlekraftwerke. Und das ist die Geschichte, ne? Also wenn wir jetzt die Gaskraftwerke nicht bauen, können wir nicht aus den Kohlekraftwerken aussteigen. Und das ist natürlich auch eine schwierige Sache, weil die Kohlekraftwerke, da hat man ja Vereinbarungen getroffen, also die Kraftwerksbetreiber wie RWE haben sich natürlich mit der Regierung geeinigt und haben einen Fahrplan gemacht, wann die aus der Braunkohle aussteigen bis 2030. Sowas macht man ja nicht von heute auf morgen. Man muss die Arbeitsplätze sichern, man muss die Mitarbeiter hinterher freistellen, man muss die Umwelt aufräumen, man muss alles Mögliche ja über Jahre hinweg langsam zurückfahren. Und deshalb wäre es natürlich fatal, wenn man dann irgendwann feststellt, 2030, upsi, wir haben zu wenig andere Kraftwerke, wir können nicht aus der Braunkohle aussteigen, mal soeben wieder einsteigen und das weitermachen, geht halt nicht. Ähnliches ist ja mit der Kernenergie. Wir sind ausgestiegen, die Kraftwerke fehlen und jetzt sagen wir, steigen wir mal eben wieder ein. So mal eben ist das nicht, ne? Weil Mitarbeiter sind in Rente, das alles wird rückgebaut. Das muss man Jahre hinweg planen und deshalb eben jetzt natürlich auch die Planung in die neuen Gaskraftwerke. Wobei, ob die 2030 dann in gewünschter Anzahl da stehen, das lässt sich durchaus diskutieren.
Werden wir sehen. Das deutsche Stromnetz, es steht ja nicht für sich alleine, sondern ist ja im europäischen Netz oder in europäische Netze integriert. Christian, ist jetzt die Lösung vielleicht auch mehr europäische Zusammenarbeit, also dass wir uns gegenseitig unterstützen, nenne ich es jetzt, oder haben die Nachbarländer bei Dunkelflauten vielleicht auch sogar ähnliche Probleme wie wir?
Ja, also das ist unbedingt etwas, was ich immer sage. Das Stromnetz hat zwei Aufgaben. Es ist einerseits ja der Marktplatz für Kraftwerke, auch für erneuerbare Energien. Aber es ist eben auch die Integrationsplattform für die Erneuerbaren. Weil wenn ich jetzt europaweit gucke, dann ist natürlich schon so, im Süden scheint auch im Winter ein bisschen mehr die Sonne, irgendwo weht dann doch immer Wind, oder eben auch Überschüsse aus Wind- und Solarenergie lassen sich natürlich Europa besser verteilen, oder zum Beispiel eben auch die Wasserkraft. Also wir haben heute ja zum Beispiel von Deutschland Seekabel Richtung Norwegen, wo wir also massiv aus Norwegen Wasserkraft importieren. Und das ist natürlich eine wunderbare Ergänzung, weil die Wasserkraft kann ich halt in so einem Stausee speichern. Und wenn ich es brauche, kann ich eben Strom das Wasser turbinieren, damit Strom erzeugen und das dann eben in Deutschland verwenden. Und daran sieht man eben Wasserkraft aus den Alpen, Wasserkraft aus Norwegen. Also wirklich sehr, sehr großräumig, ist sehr schön um Erneuerbare gegenzupuffern oder natürlich eben auch durchaus Kraftwerke aus anderen Ländern, dass man gegenseitig mal hilft. Aber es ist natürlich so, wir haben durchaus diese Dunkelflauten tendenziell natürlich auch europaweit. Dann geht vielleicht die Leistung europaweit von allen erneuerbaren Anlagen in Summe nicht auf 10-15% runter, sondern vielleicht nur auf 20% oder ähnliches, plus noch ein bisschen Wasserkraft. Aber auch in Europa gibt es natürlich die Großwetterlagen, dass also im Winter die Sonne eben insgesamt viel, viel weniger scheint und eben auch Großwetterlagen, die zeigen, dass also in Gesamtzentraleuropa auch mal kein Wind weht. Also die Problematik auf großer Ebene ist dann durchaus noch da, aber der Ausgleich zwischen den Ländern ist ganz wichtig und das ist auch etwas, wo die EU-Kommission auch drauf drängt, dass man mehr Netzausbau auch zwischen den Ländern macht, dass man mehr Stromhandel treiben kann und besser die erneuerbaren Energien ausgleicht. Also das Netz ist ganz, ganz wichtig dafür.
Ja, absolut. Und Christian, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter weg schauen, also außerhalb von Europa, du hattest gerade tatsächlich einen Teil auch schon angesprochen, man liest immer wieder davon, dass wir in der Sahara ja super viel Solarstrom produzieren könnten oder, und das hattest du ja auch gerade schon angemerkt, dass unsere Gaskraftwerke mit grünem Wasserstoff aus dem Nahen Osten betrieben werden können. Worum geht es da nochmal genau und ist es überhaupt realistisch, wenn wir so weit, sag ich mal, schauen?
Also das ist einfach Teil der Gesamtentwicklung, weil das Ziel ist ja, dass wir also komplett CO2-neutral werden. Und wenn wir jetzt Gaskraftwerke bauen, die werden also erst mit konventionellen mit Erdgas betrieben und dieses Erdgas, das importieren wir aus anderen Ländern. Also das ist auch Europa verbrennt aktuell noch 20% des Erdgases auch aus Russland. Also auch trotz Boykott und allem haben wir immer noch 20% aus Russland, wo ich denke, ist eigentlich viel zu viel. Wir importieren Fracking-Gas aus den USA, wo wir hier sagen, oh, Fracking-Gas ist ganz böse, ist schlecht für die Umwelt. Wir wollen das hier nicht machen, wir haben das hier nicht erlaubt, aber wir importieren es aus den USA. Und das sind natürlich Dinge, auch hinterher dann Abtrennung von CO2, CO2-Verpressung irgendwo unter Meeresboden. Auch da ist man hier natürlich irgendwo sehr skeptisch, aber es wäre natürlich Teil der Lösung. Wo man halt hier drauf setzt, ist, dass wir auf Dauer dann diese Gaskraftwerke mit grünem Wasserstoff betreiben. Also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien, du sagtest gerade Photovoltaik in der Wüste oder so, erzeugt werden. Und da zeigen die Szenarien eigentlich, dass wir auch einen Teil und wahrscheinlich auch den Großteil dieses Wasserstoffs importieren müssen. Wir könnten natürlich aus Windenergie in der Nordsee, da werden auch Elektrolyseure geplant, da werden wir einen Teil grünen Wasserstoff auch in Deutschland erzeugen. Aber von dem, was wir benötigen, würde ich sagen, es wären nicht mehr als 20%. 80% werden wir importieren. Und das wird so zum Beispiel sein, eben aus Saudi-Arabien. Dort hat man Photovoltaikanlagen, die mit einem Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugen. Also es ist gnadenlos günstig. Und wenn man das dann umwandelt in Wasserstoff und den Wasserstoff dann transportiert, dann hat man durchaus, auch wenn ich mich jetzt zu keiner Kostenschätzung hinreißen lassen würde, aber man liegt durchaus in einer Größenordnung, die nicht zu weit weg ist von heutigen Erdgaspreisen. Und deshalb ist man eigentlich optimistisch, dass dann sich ein Weltmarkt entwickelt. Also Saudi-Arabien, auch Australien, Chile, Atacama-Wüste, strahlungsreichster Ort der Erde, dass dort überall eigentlich Wasserstoff erzeugt wird. Es hat auch andere Konzepte gegeben, dass man also zum Beispiel in der Sahara Photovoltaikanlagen errichtet und dann wirklich den Strom über lange Leitungen, Hochspannungsgleichstromübertragungen, also wirklich lange Leitungen mit hoher Leistung nach Europa transportiert. Das ist durchgerechnet worden, das wäre auch durchaus wirtschaftlich geworden, aber dann man hatte wohl ein bisschen vergessen, die nordafrikanischen Staaten auch zu fragen. Und die haben gesagt, ihr macht ja ein Konzept, aber da nehmt uns doch mal bitte mit. Und natürlich die politische Situation. Man muss natürlich bei all diesen Dingen immer auch schauen, von wem ist man abhängig. Wir sind heute ja massiv von Ölimporten abhängig, von Gas, von Kohle. Also unsere meiste Energie wird importiert. Und das ist natürlich das Charmante an den Erneuerbaren. Wir werden weniger abhängig. Wir machen Großteil selber. Aber einen gewissen Teil, eben grüner Wasserstoff, wird dann halt von irgendwo importiert. Wie gesagt, aber das ist eben noch auch noch so das lange Ende, wo noch viele, viele Fragen offen sind. Technologisch, wirtschaftlich, welche Länder sind das? Wie sieht so ein Weltmarkt aus? Das muss erst noch kommen. Das ist so das große Unbekannte. Ne?
Okay. Und wenn wir jetzt mal wegschauen von woher wir unter Umständen auch Alternativen bekommen oder eben, wie du sagst, neue Gaskraftwerke bauen. Wir haben ja auch die Möglichkeit zu speichern, also zu sagen, okay, in sehr energiereichen Phasen speichern wir diese Energie und nutzen sie dann in den Dunkelflauten. Wie realistisch und wirtschaftlich ist es denn, neues Gaskraftwerk zu bauen oder einfach wirklich große zentrale Speicher zu bauen? Oder brauchen wir beides?
Also wir brauchen immer beides. Es ist immer eine Mischung. Die Speicher kommen ins Spiel eigentlich so im Tagesverlauf. Also tagsüber verbrauchen wir mehr Strom, nachts ein bisschen weniger, auch innerhalb des Tages variiert das. Und um dort wirklich kurzfristig so im Stundenbereich Spitzen herauszunehmen, da sind natürlich Speicher sehr gut. Also wenn jetzt zum Beispiel nachts sehr viel Wind weht, dann würden wir einen Speicher voll machen und würden das tagsüber verbrauchen. Das ist ja auch das, was Leute privat machen mit ihren Photovoltaikanlagen. Die haben irgendwo einen Speicher, die nehmen den Sonnenstrom auf, verbrauchen den dann abends, wenn die zu Hause sind. Und das letztendlich irgendwo auch deutschlandweit. Da gibt es ja Pumpspeicherkraftwerke, die dann Wasser den Berg hochpumpen. Also all diese Dinge, aber die sind eher so im Stunden- oder Tagesbereich unterwegs. Im Wochenbereich, das, was wir jetzt über Dunkelflaute bräuchten, da sind also heutige Speicher gar nicht für ausgelegt, wären viel zu teuer, dass man also riesige Batterien erstellt, wo man sagt, da kann ich dann die aufladen und kann dann 2 Wochen lang Strom rausbeziehen. Die wären also so riesig und so teuer, also da ist man technologisch heute nicht. Oder bei Pumpspeicher oder Wasserkraftwerken, also wir haben mal gerechnet, wenn wir also das größte deutsche Wasserkraftwerk, der Schluchsee, also ein riesig großes Speicherbecken, wenn wir damit wirklich Dunkelflauten puffern wollten und das nur für Deutschland ohne eben den Ausgleich über die europäischen Netze, dann bräuchten wir 200 zusätzliche Schluchseen. Und dann sieht man relativ schnell, also wir werden in Deutschland nicht 200 Täler fluten. Und wenn ich das dann optimal über die Netze mit dem europäischen Ausland ausgleiche, dann braucht man immer noch mindestens 20 weitere große Täler, die wir in Deutschland fluten müssten. Und auch die werden sich nicht finden aus Umweltgründen und so weiter in einem dicht bebauten Land. Und daran sieht man, über welche Mengen man redet. Und das wird so also bis auf Weiteres nicht stattfinden. Und deshalb brauchen wir eben die konventionellen Kraftwerke, weil dafür eben der Brennstoff, Gas oder grüner Wasserstoff, der lässt sich einfach viel, viel besser lange speichern. Wir haben ja große Gasspeicher, wo wir heute auch immer eine gewisse Erdgasreserve haben. Da wird ein Teil sicherlich dann auf Wasserstoff umgestellt. Technologische Fragen, aber da ist man durchaus dran. Und da kann ich natürlich wirklich über Monate Gas einspeichern und dann zielgerichtet rausholen. Und das ist eigentlich so das, was so Stand der Technik ist.
Und Christian, jetzt hatten, also meine Frage war natürlich abgezielt auf große zentrale Speicher, aber wir haben ja eigentlich auch sehr viele Heimspeicher. Also wir haben Stand heute in Deutschland Heimspeicher in der Kapazität von 16,5 Gigawatt installiert. Dort ist jetzt gerade gesagt, große Pumpspeicher könnten unter Umständen, aber reichen auch nicht aus. Was ist denn mit den Heimspeichern? Also spielen die auf dieser Systemebene überhaupt eine Rolle und oder könnten die vielleicht sogar eine Dunkelflaute auch abfedern?
Also eine Dunkelflaute, also das kann man relativ schnell ausrechnen. Wir hatten gerade ja über 20 Gigawatt Erdgaskraftwerke geredet. Wir haben hier 16,5 Gigawatt Stunden Kapazität und das bedeutet nichts anderes, als dass eben 16,5 Gigawatt für eine Stunde bereitstehen, dann wären alle diese Heimspeicher, die vollgeladen sind, wären nach einer Stunde leer, wenn sie eben in Summe 16,5 Gigawatt bringen. Also ähnlich viel wie diese Gaskraftwerke. Und daran kann man sich eben schnell merken, diese Heimspeicher wären nach einer Stunde leer, aber die Gaskraftwerke würden auch noch 2-3 Wochen laufen für die Dunkelflaute. Und wenn wir jetzt mit Heimspeichern die Dunkelflaute abpuffern wollten, so ähnlich wie die neuen Gaskraftwerke, die geplant sind, dann bräuchten wir also eine Kapazität, die halt nicht nur für eine Stunde ist, sondern eben für 24 länger. Stunden mal 20 Tage. Ja. Also dann statt eines Speichers bräuchte man dann irgendwie 50 dieser Speicher pro Haushalt und so groß ist der Keller nicht. Ne? Und daran sieht man, dass das auch nicht wirtschaftlich ist. Dann kriegt man so ein bisschen eine Vorstellung davon, warum das eben mit Batteriespeicher nicht geht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben so in der Spitze 80 Gigawatt und haben unten den Grundbedarf dann noch aus Erneuerbaren und so weiter. Wir können diese Spitze aber reduzieren, weil diese Spitze ist eben auch nur für eine Stunde und nachts ist das deutlich weniger und auch nicht an jedem Tag. Also wir haben durchaus aus Heimspeichern, Elektroautos, Wärmepumpen so eine gewisse Flexibilität, dass wir sagen, wir verschieben die Nutzung mal um eine Stunde. Wir machen die in einer Stunde voll, ein paar Stunden später werden die entladen oder das Elektroauto wird nicht gerade jetzt aufgeladen, sondern 2-3 Stunden später, was für die meisten Anwender auch durchaus akzeptabel ist. Oder eine Wärmepumpe unterbricht mal das Heizen für 1 oder 2 Stunden, was bei gut isolierten Häusern auch nicht gemerkt wird. Also ohne Komforteinbußen können wir sozusagen Leistung verschieben. Und das sind in Summe auch noch mal 10, 15 Gigawatt, die wir sozusagen diese Spitze des Bedarfs reduzieren und glätten und in andere Zeiten legen. Und das trägt natürlich durchaus bei, weil da brauchen wir dann schon mal deutlich weniger Kraftwerke, die wir noch vorhalten müssen, wenn wir diese Flexibilität und Heimspeicher geschickt nutzen. Aber das geht eben nur über flexible Tarife, alle möglichen Dinge, die man noch machen muss.
Ja, ich habe auch schon jetzt, Christian, so ein bisschen rausgehört, du sagst gerade Flexibilität ohne Einbußen, also ohne Komforteinbußen. Da ist aber für mich gleich ein ganz großes anderes Thema noch eigentlich sehr wichtig, nämlich die Digitalisierung. Mhm. Also viele sprechen ja vom Smart Meter Rollout als Schlüssel. Wie siehst du das? Kann eine Digitalisierung helfen, dass wir auch gut durch Dunkelflauten kommen oder zumindest sie abfedern können?
Ja, unbedingt. Würde ich dir voll und ganz zustimmen. Das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt für diese Flexibilität, dass wir also zum Beispiel flexible Stromtarife haben, dass es in den Haushalt kommuniziert wird, wenn der Wind in der Nordsee weht wie blöd und der Strompreis billig ist, dass man dann den Anreiz hat, zu Hause Speicher aufzuladen, Wärmepumpe anzumachen, Elektroauto aufzuladen und zu anderen Zeiten eben nicht, weil dann der Strompreis höher ist. Und diese Sachen hängt eben zusammen mit der Digitalisierung, dass ich also flexible Tarife in den Haushalt kommuniziere, dass ich im Haushalt dann Steuerungen habe, die das optimieren, dass ich möglicherweise aber auch so Energy Communities habe, dass sich der eine Haushalt mit anderen Haushalten noch vielleicht vernetzt und einen gewissen Ausgleich schafft, dass das Ganze abgerechnet werden kann und dass das Ganze aber auch noch so ist, dass das mit dem Netz passt, weil wenn jetzt der Anreiz kommt, Strompreis ist billig und alle machen alles an, alle Nachbarn laden Elektroauto, Wärmepumpe, Speicher, dann wird sofort das Stromnetz in der Straße überlastet sein. Also irgendwo muss dann der Netzbetreiber auch sagen, ja, aber bitte nicht alle gleichzeitig, sondern so ein bisschen weniger. Also das muss natürlich stimmen, weil sonst fliegt irgendwo die Sicherung raus und dann ist es für alle wieder dunkel. Also das Netz muss überwacht werden, Digitalisierung im Netz, Smart Meter Infrastruktur mit sogenannten Smart Meter Gateways, flexible Tarife und Ansteuerung aller Endanlagen. Und das ist wirklich eine durchgängige Digitalisierung. Und da muss man sagen, hinken wir in Deutschland wirklich massivst hinterher. Wir haben also eine europäische Sonderlösung gewählt. Andere Länder grinsen über uns, weil vieles, was in anderen Ländern schon längst geht, ist in Deutschland noch nicht ausgerollt. Viele Länder, die skandinavischen, haben zu 100% Smart Meter seit mehreren Jahren. In Deutschland geht es jetzt erstmal los. Auch wer darf wann wie steuern? Wer darf diese Daten haben? Auch ein Riesenthema. Und da lässt man letztendlich einfach Milliarden liegen, die wir jetzt an zusätzlichen Kosten haben. Und am Ende sind das eben auch diese Digitalisierung mit der Flexibilität entspricht am Ende dem Wert von 15, 20 Gigawatt zusätzlichen Kraftwerken, die man nicht bauen muss. Und auch noch 70 Milliarden beim Netzausbau, weil wenn ich das Netz auch effizienter nutzen kann, weil ich es besser überwachen kann, das ein bisschen steuern kann, dann spare ich, wir haben Studien gemacht, also man ist wirklich im mehrere 10 Milliarden Bereich, was man da in Deutschland einsparen könnte. Also auch da, das ist, lohnt sich richtig.
Wahnsinn. Ganz spannend hören wir tatsächlich auch immer wieder hier im Podcast, dass Deutschland da auch etwas hinterherhinkt. Jetzt nochmal zum Energiemanagement habe ich noch ein Stichwort, das ich noch gerne thematisieren möchte, nämlich virtuelle Kraftwerke. Also laufen die schon? Was sind denn jetzt virtuelle Kraftwerke genau? Und wenn sie schon laufen, wenn ja, wie gut? Also könnten sie oder würden sie eine Rolle vielleicht mittelfristig auch außerhalb der Dunkelflauten spielen, um einfach diese, Netzstabilität zu gewährleisten?
Ja, also virtuelle Kraftwerke, also es gibt immer so ähnliche Begriffe. Also manchmal bei Erneuerbaren spricht man vom Flächenkraftwerk, wo ich also viel Erzeugung im Netz habe und dann virtuelle Kraftwerke. Das wäre dann zum Beispiel eben der Zusammenschluss von kleineren, häufig regelbaren Anlagen, zum Beispiel Blockheizkraftwerke, Kraft-Wärme gekoppelte Anlagen oder auch Speicher, die man zu einem größeren Verbund zusammenschließt, um am Strommarkt bestimmte Produkte anzubieten. Und das eine sind eben kurzfristige Flexibilitätsprodukte. Also der Strommarkt ist ja so aufgebaut, der meiste Strom wird langfristig gehandelt, schon mal ein Jahr im Voraus und dann nochmal Wochen im Voraus und so weiter. Und irgendwann sind wir einen Tag vor dem Zeitpunkt, wo der Strom geliefert werden soll. Da findet viel Handel statt, aber dann auch nochmal untertägig. Zum Beispiel alles, was noch nicht so passt, wird während des Tages bis 5 Minuten vor einer Viertelstunde nochmal nachgehandelt. Und das bedeutet, jemand merkt, oh, ich habe zu wenig Strom für meine Kunden eingekauft, ich habe eine falsche Prognose gemacht oder eben der Wetterbericht stimmt nicht so richtig, die Erneuerbaren speisen mehr oder weniger ein, dann gibt es eben immer jemanden, der sagt, oh, ich muss nochmal nachkaufen oder ich habe zu viel, ich muss etwas verkaufen. Und dann kommt zum Beispiel so ein virtueller Kraftwerksbetreiber, der hat so und so viel Anlagen unter Vertrag, die er ansteuern kann und sagt, okay, ich kann euch kurzfristig nochmal hochregeln oder runterregeln und kann dann an diesen Märkten aktiv werden. Und man hat bisher immer von virtuellen Kraftwerken gesprochen, meistens bezogen auf Einspeiser. Dieses geht aber jetzt mehr und mehr auch in den Zusammenschluss mit irgendwelchen Lasten, weil ich könnte zum Beispiel in irgendeiner Fabrik habe ich vielleicht einen Heizprozess und den könnte ich vielleicht mal anhalten oder runterfahren. Nun bestimmte technische Prozesse oder ich habe ein Kühlhaus, das muss vielleicht mal für eine Stunde nicht kühlen, sondern kühlt dann vielleicht eine Stunde später, weil es gut isoliert ist. Also derartige Industrieprozesse, häufig mit Wärme oder Kälte, die könnte man integrieren und dann ist man wieder bei dieser gebündelten Flexibilität. Und das geht dann eben noch weiter in sogenannte Energy Communities, also der Zusammenschluss von bestimmten Endkunden, von Häusern, die von irgendjemandem auch gemanagt werden und die dann untereinander Strom austauschen, wenn jemand sagt, oh, ich bin im Urlaub, mein PV-Speicher ist aber voll, möchte nicht irgendein Nachbar, der ein bisschen mehr verbraucht, diesen Strom kaufen. Dann muss dieser Strom eben nicht durch die großen Netze fließen, sondern wird in unterster Ebene schon mal gehandelt, optimal genutzt und ausgetauscht. Aber das muss natürlich auch irgendwo gemanagt werden. Und das sind dann immer so Rollen, man spricht von sogenannten Aggregatoren, also irgendwelche Firmen, die das dann managen, die sagen, ich helfe euch, dass ihr euch zusammenschließt zu einer Energy Community, zu einem virtuellen Kraftwerk, zu irgendwelchen Verbünden, um dann wirklich besser Produkte auch am Markt zu handeln. Und damit kann man durchaus Geld verdienen heutzutage.
Christian, jetzt haben wir ja viele Zuhörerinnen, die selbst PV-Profis sind und auch im Einsatz sind. Was können Sie tun, um die Dunkelflauten abzufedern? Und was sollten Sie vielleicht auch Ihren Kundinnen und Kunden raten dazu?
Also ich glaube, es ist heute, man kann das relativ allgemein sagen, erstmal natürlich wirtschaftlich zu einer PV-Anlage immer auch einen Speicher zu haben, dass man den Strom selber nutzt. Also das ist mal eigentlich das, was heute ja auch so Stand der Technik ist. Die nächste Stufe wäre eben so ein Energiemanagementsystem in Haushalten oder Firmen zu haben, dass man auch den eigenen Verbrauch, Wärmepumpe, Elektroautos mit der eigenen Erzeugung und mit dem Speicher managt. Und da gibt es mittlerweile auch sehr schöne Produkte am Markt, sei es, dass man sich in einen Haushalt irgendwie so eine Steuerkiste installiert, da gibt es unterschiedliche Hersteller, oder man kann das auch irgendwo Cloud, webbasiert machen, da gibt es auch unterschiedliche Anbieter, und dass man dann dazu eben einen flexiblen Stromtarif nimmt, wo man sagt, ich kann dann am Strommarkt nochmal das optimieren, dass wenn meine PV-Anlage lokal keinen Strom erzeugt, dann mache ich meinen Speicher zu günstigen Stunden am Strommarkt voll oder lade mein Elektroauto zu günstigen Stunden. Und dann gibt es mittlerweile auch flexible Netznutzungsentgelte, weil für das Netz muss man ja auch noch zahlen, nicht nur für den Strom, sondern auch für das Netz. Ja. Und da gibt es auch noch flexible Tarife, und die muss man da auch noch mit kombinieren. Dann wird das Ganze relativ komplex, aber es gibt eben durchaus viele Firmen, die da schon wunderbare Produkte zu anbieten, und die muss man dann geschickt kombinieren. Und da ist man natürlich dann dabei, dass eben jemand, der ein PV-Profi ist und tolle PV-Anlagen installiert und errichtet, muss natürlich sich eben von der Firma sozusagen die Kompetenz auch erweitern und wird dann nicht mehr vom Solateur sozusagen zu einem Gesamtenergiesystem-Anbieter für die Kunden. Aber das ist natürlich, da gibt es viele Firmen, die da wirklich schon sehr weit sind, das anbieten. Und das kommt. Und das ist eben auch dann wirklich der Beitrag für die Dunkelflaute, weil man dann natürlich sagt, ich biete diese Flexibilität dem Strommarkt an und ich puffere ein Stück weit eben diese volatilen erneuerbaren Energien gegen. Ich arbeite dagegen an, man braucht weniger große Kraftwerke, das Gesamtsystem ist ein Stück weit optimiert. Also das geht durchaus in die Richtung. Man kann natürlich, wenn wir jetzt so wie am Anfang sagen, gut, Dunkelflaute ist etwas anderes als Blackout. Es gibt da natürlich auch Leute, die sich erhoffen, dass man sagt, also wenn mal ein Blackout ist, dann kann ich im Prinzip mit meinem Speicher mein Hausnetz auch so als Insel betreiben und mir geht das Licht nicht aus. Auch das ist möglich, auch das kann man durchaus mit Technik ermöglichen, kostet dann nochmal ein bisschen was extra, was einem diese Sicherheit vielleicht auch wert ist.
Sicherheit ist immer, denke ich, gut. Christian, noch eine Frage. Wir haben ja, also du hast ja viel jetzt über, virtuelle Kraftwerke, aber auch natürlich Gaskraftwerke zum Beispiel, also Netzstabilität gesprochen, auch die Digitalisierung, wie wichtig das ist. Jetzt ist aber bei mir noch so die Frage offen, werden wir denn eine Energielücke überhaupt bis 2030 bekommen? Und haben wir ein echtes Versorgungsrisiko in den kommenden Jahren oder werden wir es trotzdem schaffen?
Also ich glaube, also immer die Frage, was wird man schaffen? Also ich glaube nicht, dass das Licht ausgeht. Wir werden keine Versorgungslücke haben, weil die Übertragungsnetzbetreiber, die für die Versorgungssicherheit zuständig ist, sorgfältig darauf achten, dass es funktioniert. Dieses dann wiederum tun mit der Bundesnetzagentur, die ja eine nachgeordnete Behörde des Wirtschaftsministeriums ist, die achten auch sehr sorgfältig darauf und gehen natürlich gegenüber dem Wirtschaftsministerium sehr klar Alarm, wenn wirklich ein Versorgungsrisiko droht, weil das darf einfach nicht passieren. Auch auf europäischer Ebene guckt man immer hin, ob alle Länder das alles klug und richtig machen. Und es wird jetzt einfach passieren, wenn diese Gaskraftwerke nicht schnell genug gebaut werden, dann werden also auf jeden Fall Steinkohlekraftwerke weiter in Betrieb bleiben. Das ist dann nicht elegant, das ist der Kohleausstieg, das wird vielen Leuten dann nicht passen, aber das wird sich dann ablösen. Also wir müssen die Gaskraftwerke bauen, können dann aus der Kohle aussteigen. Wie vorhin erläutert, mit Braunkohle sieht es ein bisschen anders aus, weil da natürlich die riesen Braunkohlegruben, da kann ich nicht sagen, jetzt bagger ich einfach irgendwie weiter Braunkohle und bagger noch mal ein paar Dörfer weg. Das lässt sich kurzfristig nicht umplanen. Also dafür muss man auf jeden Fall gerüstet sein. Aber wir haben eben auch noch reichlich Steinkohlekraftwerke. Und da ist man ja auch immer sorgfältig dabei, ob man die jetzt so abschaltet. Die kann also ein Kraftwerksbetreiber auch gar nicht eigenständig abschalten. Das muss man sich auch genehmigen lassen. Und wer die dann noch weiter betreiben will, der kriegt Kompensationen dafür, sogenannte unterschiedliche Reservekraftwerke. Also da achtet man sorgfältig drauf. Aber wenn wir natürlich den Pfad, den wir verfolgen wollen, CO2-Minderung, effizientere, umweltfreundlichere Kraftwerke, Gaskraftwerke, dann muss schnell was passieren. Und das ist eben auch das, was man gesehen hat, dass die neue Bundeswirtschaftsministerin den Plan des letzten Bundeswirtschaftsministers jetzt auch wirklich, sagen wir mal, lückenlos vorantreibt und weitertreibt. Und dazu gehören natürlich aber auch noch andere Maßnahmen, den sogenannten Kapazitätsmarkt, dass auch am Markt Kapazität vorgehalten wird, die man dann in diesen Dunkelflauten braucht, dass das aber auch sich wirtschaftlich lohnt und dass dann ausreichend auch Kraftwerke von alleine gebaut werden, weil nur staatliche Milliarden immer überall reinpumpen, das ist natürlich kein gutes Marktkonzept. Man braucht grundsätzlich erstmal einen gesunden Markt, eine gesunde Marktstruktur, dass dann alle Marktspieler dort effizient an dem Markt zurechtkommen und auch die notwendigen Investitionen in Kraftwerke und so weiter getätigt werden. Also das ist auch ganz wichtig, dass man also für die Erneuerbaren und für alles, was man sonst braucht, geeignete Märkte schafft. Und da gibt's noch viel zu tun. Da wünsche ich natürlich auch der aktuellen Regierung viel Glück.
Christian, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Ich merke schon, also wir haben Versorgungssicherheit über europäische Zusammenarbeit und virtuelle Kraftwerke heute sehr viele Themen angesprochen. Ich denke, es ist schon klar geworden, dass die Dunkelflaute jetzt kein Hirngespinst ist, aber wie du auch schon gesagt hast, auch kein unlösbares Problem. Also wir müssen einfach nur klug planen, investieren und vernetzt denken. Zum Schluss vielleicht noch das ganz Große in einem kurzen Satz. Wie sieht denn für dich dein persönlich ideales, resilientes und flexibles Energiesystem aus?
Also für mich ist es einfach ein Zusammenschluss von vielen dezentralen Dingen. Das fängt im Haushalt an, das fängt in Gemeinden an, wir sind bei Energy Communities, aber daraus prägt sich letztendlich das europaweite Energiesystem, was sich gegenseitig aushilft, hilft für Sicherheit, für Effizienz und so weiter. Und dazu brauchen wir Netzausbau, der schnell stattfinden muss. Wir brauchen die Digitalisierung unbedingt, die auch eigentlich viel schneller stattfinden muss. Und wir brauchen eben passende Marktstrukturen, wo man auch drüber nachdenken muss. Und von daher sieht man, es gibt noch viel zu tun. Aber ich würde auch gerne unbedingt mit was Positivem abschließen, wenn wir rückwärts gucken. Und wir haben heute ja eigentlich pro Jahr 50% des Stroms, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Es ist Strom, nicht alle Energie, die wir benötigen, da ist auch noch viel zu tun. Aber man sieht, wir haben schon richtig, richtig viel erreicht, was vor 20, 30 Jahren man überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir für die nächsten 20 Jahre auch viel erreichen, was viele auch vielleicht heute nicht für möglich halten. Aber ich bin ganz optimistisch, dass auch unsere Studierenden, die irgendwann im Job sind, noch so viele tolle Dinge erfinden, dass es in Zukunft auch viel besser noch weitergeht.
Super, das ist ein toller Abschlusssatz, Christian. Freut mich, dass du positiv gestimmt bist. Damit sind wir nämlich am Ende unserer Folge. Christian, nochmal vielen, vielen Dank für das super interessante Gespräch und den ganzen Einblick.
Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Dir auch.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.